when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Nachhaltiges Wirtschaften war, ist und bleibt Kernbestandteil des Unternehmens. Das Umfeld, in dem wir als Unternehmen agieren, als Menschen agieren, ändert sich gerade massiv. Und deswegen ist es auch meine fundamentale Pflicht als Ökonom, als Unternehmer, sich diesen Gegebenheiten auch anzupassen. Green Chef Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu Green Shift Talk, dem Podcast über Nachhaltigkeit in B2B-Unternehmen von Schwesslers. Ich bin Julia Wittermann und bei Schwesslers bin ich Expertin für CSR und Nachhaltigkeitsthemen. Und ich freue mich, dass ich heute mit Dr. Mario Engelert nicht nur einen echten Experten für unser Thema zu Gast habe, sondern auch noch jemanden, der in meiner ursprünglichen, oftmals vergessenen Heimat, dem badischen Sibirien, zu Hause ist. Herr Dr. Engelert, Sie wohnen nicht nur in Lauda, Sie arbeiten auch noch für das Unternehmen Lauda. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was Lauda so macht für diejenigen, die sträflicherweise weder Ort noch Unternehmen kennen und warum Lauda eine Art Hidden Champion im Bereich exakte Temperierung ist und wieso Temperierung für B2B so eine wichtige Rolle spielt?
Ja, sehr, sehr gerne. Lauda aus Lauda. Die Firma Lauda ist Weltmarktführer für exakte Temperierung. Wir werden da auch regelmäßig dafür ausgezeichnet und das heißt, dass wir Maschinen und Anlagen herstellen zur exakten Temperierung. Wofür braucht man das? Gute Frage. Also ist im B2B-Bereich essentiell für ganz viele Applikationen, insbesondere wenn es um Zukunftsbranchen geht. Wenn man sich die Wertschöpfungskette so anschaut, dann braucht man exakte Temperierung im Bereich Forschung und Entwicklung, aber auch in Produktionsbereichen und auch in der Qualitätskontrolle. Wenn man mal auf die Branchen schaut, dann ist so Themen wie Elektromobilität, Wasserstoff, Chemie, Pharma, Biotech, Halbleiter, Medizintechnik, also überall in diesen Zukunftsbranchen sind wir vertreten, sind wir integraler Bestandteil und das mit circa 600 Mitarbeitern weltweit und bald schon seit 70 Jahren.
Ja, wow, sehr beeindruckend. Und es lässt auch so ein bisschen erahnen, oder ich meine zu erahnen, dass Sie das Thema Kühlung und Temperierung generell wahrscheinlich mit vielen Bereichen zu tun haben wird, die auch für Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen und dass es da sicher eine Herausforderung ist, sich als Unternehmen damit auseinanderzusetzen. Aber wir kommen später noch dazu, welche Schritte Lauda da schon gegangen ist, ganz konkret. Vorher möchte ich aber auch gerne Sie noch mal kurz in der Tiefe vorstellen, denn ich finde es ganz beeindruckend, welche umfassenden Erfahrungen Sie so auch auf relativ großen Bühnen mitgebracht haben in das beschauliche Baden. Vielleicht können Sie ganz kurz die wichtigsten Stationen mal umreißen, die Sie heute zu einem Experten eben für Nachhaltigkeit oder auch Corporate Responsibility machen.
Ja, dann fange ich vielleicht mal an mit dem Abitur in Lauda Königshofen als erste große Station. Danach bin ich zum Studium der Betriebswirtschaftslehre nach Mannheim gegangen, habe auch ein Jahr im Ausland verbracht. Da hat so ein bisschen das erste Mal angefangen, auch so Themen wie Nachhaltigkeit mit zu beschäftigen. War dann 2 Jahre lang bei einer großen Strategieberatung in Frankfurt am Main. Hatte da auch das erste Mal Kontakt so ein bisschen mit Nachhaltigkeit, weil damals, also die Berater, auch insbesondere im Recruiting-Prozess, war schon sehr stark absehbar, dass so Themen Nachhaltigkeit immer wichtiger wurden. Also beispielsweise für mich war es vom Land total wichtig, einen Firmenwagen zu bekommen im Jahr 2010. Da fand ich das unfassbar sexy, jetzt mal ein eigenes Auto zu haben und auch noch ein cooles dazu. Während damals schon in den großen Städten eigentlich die ganzen Neuanfänger gar keinen Bock mehr hatten auf Autos, sondern viel wichtiger war, ein Fahrrad zu haben oder eine Bahncard 100 zu bekommen, irgendwas in die Richtung. Und das Thema eigenes Auto eigentlich schon bei der Beratung im Jahr 2010 schon total auf einem absteigenden Ast war, was für mich unvorstellbar schon war. Und im Recruiting musste man das auch erklären, dass das eben jetzt eben Dienstwagen überhaupt gar keine Relevanz mehr hat. Ich bin dann irgendwie 2012 zurück an die Universität Mannheim gegangen und habe mich dann da auch im Rahmen meiner Promotion dort intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Recht kritisch, wenn es darum ging, auch wie nachhaltige Leistungsindikatoren bewertet werden sollen, wie die geprüft werden sollen. Da kam dieses Thema ESG-Reporting groß auf. Es war ein riesen Marketing-Gag, würde ich sagen, der Banken unter anderem. Da habe ich mich mit beschäftigt, wissenschaftlich, und hat es mich immer so ein bisschen fasziniert und war auch immer sehr kritisch dem gegenübergestellt, weil vieles halt doch einfach nur, zumindest damals, Kommunikation, Marketing war und eben wenig dahinter. Und danach bin ich zur Europäischen Zentralbank, war da im Stresstesting-Projekt und anderen Projekten eingesetzt. Und damals hat auch das Thema nachhaltige Unternehmenssteuerung Einfluss gefunden bei der Prüfung der Bankaufsicht von Banken. Und da war es dann auch wieder ein spannendes Thema und das hat mich auch fasziniert. Und die EZB ist ja jetzt auch ein ganz massiver Treiber des Themas Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Finanzierung. Seit 2017 back to the roots, dann Geschäftsführer bei der Firma Lauda und da in vielen Stationen jetzt auch im Thema Nachhaltigkeit involviert, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, die wir sicherlich beleuchten werden.
Genau, da kommen wir noch gleich dazu. Wir haben aber jetzt gerade schon angesprochen, das Thema ESG und dass Sie sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Ich habe auch gelesen, Sie haben mitgearbeitet an einem ESG-Leitfaden von der Frankfurt School of Finance und Sie dozieren auch im Bereich Corporate Responsibility. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz darlegen, was so Ihre persönlichen Grundgedanken sind, die Sie als zentral oder grundlegend sehen. Sie haben ja gemeint, Sie sind da sehr kritisch dem gegenüber auch teilweise. Und ich habe da so ein Zitat im Kopf, was ich in Verbindung mit Ihnen gelesen habe. Ein guter Ökonom wird so handeln, dass es allen gut geht, Mensch, Umwelt und Unternehmen, da er nur dadurch langfristig erfolgreich ist. Vielleicht können Sie da mal kurz darauf eingehen, wie Sie das meinen, was Ihre Auffassung da genau ist und wieso die Auseinandersetzung mit dem Thema aus Ihrer Sicht gerade für ökonomisch denkende Menschen so essentiell ist.
Erstmal freue ich mich, dass mein Zitat überlebt hat und gefunden wird. Da bin ich jetzt richtig baff und glücklich. Aber das trifft so ein bisschen den Kern meiner Botschaft in diesem Bereich. Und zwar, dass ESG ist jetzt kein besonderer Hype oder ist jetzt irgendwie nichts Zusätzliches. Und es ist auch nichts, was man dann irgendwie in einem Unternehmen oder sollte nicht sein, wo es dann irgendwie einen ESG-Manager gibt. Dann hat man das Thema auch abgehandelt, weil es macht halt Herr Meier, Müller, Frau, wer auch immer. Und dann ist ein Haken dran, sondern nachhaltiges Wirtschaften war, ist und bleibt Kernbestandteil des Unternehmens. Und was wir momentan eben feststellen, ist, dass der institutionelle Rahmen, soll jetzt nicht größer klingen, als es ist, aber das Umfeld, in dem wir als Unternehmen agieren, als Menschen agieren, ändert sich gerade massiv. Und zwar sei es Anforderungen von Kunden, sei es eben Regulatorik, in dem eben gewisse Standards durchgedrückt werden oder festgelegt werden, sei es das Zinsumfeld, dass die Banken da eben auch letztendlich auch durch die Regulatorik getrieben, sei es durch Bewerber für ein Unternehmen und so weiter und so fort. Ganz viele Faktoren, die sich treiben, die den institutionellen Rahmen verschieben. Ich habe gerade dem Umfeld, in dem, ich sag mal so, der Fußballplatz, auf dem ich spiele als Unternehmen, der wird gerade neu definiert. Und deswegen ist es auch meine fundamentale Pflicht als Ökonom, als Unternehmer, sich diesen Gegebenheiten auch anzupassen. Wenn man das mal verstanden hat, dann versteht man auch, dass es eben kein ESG-Manager in dem Sinne braucht, sondern es geht hier wirklich fundamental um den Unternehmenszweck und nicht, weil ich jetzt irgendwie grün werde oder weil ich jetzt irgendwie lieb sein will, also ganz plakativ gesprochen, oder jetzt irgendwas machen will, weil ich jetzt ganz neu festgestellt habe, dass ich eigentlich ein ganz lieber Mensch bin, sondern es geht hier um den nachhaltigen, langfristigen ökonomischen Erfolg, um den zu sichern. Deswegen muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da kann übrigens auch rauskommen, dass ich gar nichts ändern muss, weil Nachhaltigkeit gar keine Relevanz für mich hat als Unternehmer. Und deswegen ich auch nichts machen muss, glaube ich zwar nicht, aber kann rauskommen. Aber es geht mir darum, um eine faire Diskussion darum und eine Grundlage, um da wirklich darüber zu diskutieren, was eigentlich hier gefordert wird.
Finde ich sehr greifbar umrissen jetzt. Und ich höre da auch so ein bisschen raus, dass aus Ihrer Sicht das eher ein Thema eigentlich für die Geschäftsführung oder das generelle Management sein sollte und nicht irgendwie ein Teilbereich, den man so am Rande so ausgeklammert behandelt, sondern dass das eben die grundlegende Strategie betrifft.
Zwingend. Und ich bring's, ich forciere es auch nochmal so ein bisschen. Wer meint, er hätte ESG abgeschlossen, in Anführungszeichen, indem er einen Sustainability Manager hat, der dann eine PV-Anlage aufs Dach setzt und irgendwie noch so 2, 3 soziale Benefits irgendwo reinschreibt und irgendwelche Quoten überwacht und darüber Bericht erstattet und guckt, was es alles dazu gibt, dann ist das alles irgendwie schön. Wahrscheinlich auch in weiten Teilen total sinnvoll. Aber das ist nicht das nachhaltige Wirtschaften, von dem ich spreche.
Jetzt gucken wir vielleicht mal auf den ganz konkreten Fall Lauda, wo Sie ja sehr nah dran sind und uns sicher was erzählen können. Lauda hat ja auch schon einiges umgesetzt bei sich selbst und ein paar Schlagzeilen sogar, glaube ich, damit gemacht. Was ist denn so das Innovative, womit Lauda so ein bisschen vielleicht nach vorne getreten ist, um sich selber nachhaltiger zu machen?
Da gibt es ein paar, ich nenne es jetzt mal softe Sachen, die sie jetzt nicht unbedingt direkt mit Business Cases unterlegen lassen, die aber sicherlich einzahlen auf so Themen wie Marketing, aber auch so Themen, die auf Bewerber anziehend sind oder aber sei es nur um die Bevölkerung von Lauda Königshofen, um da eben auch positiv dazustehen, was natürlich auch wieder direkt oder indirekt positive Effekte hat. Und dann gibt es eben den eigentlichen Geschäftszweck. Jetzt fange ich mal mit diesen softeren Sachen an, in Anführungszeichen. Da haben wir beispielsweise unsere Auto-Unternehmensflotte angefangen, dass die auch extern buchbar ist. Also wenn ein Firmenfahrzeug nicht benutzt wird, wir nennen das Poolfahrzeuge, Fahrzeuge, die halt rumstehen und von jedem genutzt werden können, die können eben auch von externen Nutzern gebucht werden, um eben eine höhere Auslastung von diesen, ich nenne es jetzt mal Fixkosten, zu gewährleisten. Das ist das Lauda Carsharing, ist auf jeden Fall innovativ. Und hat auch eine sehr positive Resonanz. Wir machen auch so Themen, dass bei Weihnachtsfeiern oder bei Feiern das Müllvermeidung, dass wir kein Einweggeschirr oder irgendwas dergleichen haben oder nichts, kein Geschirr, was danach nicht abbaubar ist. Wir haben eine PV-Anlage, eine riesige PV-Anlage installiert, wo wir jetzt in Zukunft wirklich einen Großteil des dort erzeugten Stroms auch direkt selber verwenden können und dadurch natürlich auch nachhaltiger werden. Wir nutzen Ökostrom, wir stellen unsere Dienstwagenflotte um auf elektrische Mobilität und so weiter und so fort. Das sind so die ganzen Themen, die wir tun, um da auch positiv zu sein. Und wir haben ganz viele Mitarbeiter-Benefits, wo wir darauf achten und dieses ganze Thema im Bereich S und G, um da eben auch besser zu werden. Da machen wir recht viel und sind auch recht emsig. Was mir aber tatsächlich wichtiger ist, und ich mache immer so einen kleinen Lackmustest, ist, jedes Unternehmen hat ja so einen Unternehmenszweck, den Gegenstand des Unternehmens im Gesellschaftsvertrag oder im wo auch immer, in dem rechtlichen Gründungsdokument, Paragraph 1 meistens, nachgelesen wird, was ist denn eigentlich der Zweck oder der Gegenstand des Unternehmens? Da steht irgendwas drin. Bei Lauda steht drin, es ist die Entwicklung und die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Anlagen zur exakten Temperierung. Und für mich ist immer entscheidend, ob man an diesem Unternehmenszweck gerade was verändert oder nicht. Daran mache ich so ein bisschen, das ist mein Schnellcheck, ob es wirklich eine ESG, eine nachhaltige Strategie gibt, ja oder nein. Und da wird man merken, eine PV-Anlage ist jetzt da wirklich nicht, na gut, in der Produktion so hilft es schon, eine PV-Anlage, aber vielleicht so ein Carsharing ist jetzt nicht zwingend die Veränderung des Unternehmensgegenstandes. Was wir aber tatsächlich tun, ist, dass wir unsere ganzen Maschinen und Anlagen umstellen und unsere Produktionsprozesse Stück für Stück umstellen, um da eben besser zu werden. Und das ist bei uns getrieben, zum einen, weil wir auch da besser werden wollen, aber auch sind es regulatorische Veränderungen. Wir nutzen für unsere Temperaturerzeugung Kältemittel, die teilweise ein hohes Global Warming Potential, GWP, haben, also die umweltschädlich sind, die stückweise auch verboten werden. Da sind wir drauf und dran, auch früher als das, was Regulierung von uns fordert, eben umzustellen auf andere Kältemittel, um da eben besser zu werden, aber auch da eine Vorreiterrolle einzunehmen, weil auch diese Zukunftsbranchen, in denen wir aktiv sind, die natürlich das auch mittlerweile einfordern. Und letztlich ist es dann auch der Markt, der es einfordert. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Anfangsstatement. Wenn wir uns nicht nachhaltig verändern würden oder umweltfreundlich verändern würden, würden wir auch perspektivisch einfach interessantes Geschäft verlieren. Das ist kein irgendwie so ein bisschen Shishi, sondern das ist hartes Business, was da passiert.
Ist es nicht gerade auch in dem Bereich eben Kühlung und Temperierung eine Herausforderung, auch eben bei der Energiebilanz nachhaltiger zu werden? Also es ist ja ein sehr energieintensives Business, sage ich mal. Passiert da auch schon was?
Ja, wir sind mit der Transparenzschaffung Stichwort Scope 3, CSRD, sehr weit gegangen. Wir wissen sehr genau, wo was passiert. Es gibt da auch teilweise Regulatorik, die eingefordert wird. So Fachbegriffe wie so Ökodesign-Richtlinie, wo dann Geräte ihre Energiebilanz verbessern müssen. Aber das sind wir eben auch nicht dabei, eben zu versuchen, die Norm einfach nur einzuhalten, sondern da auch drüber hinaus zu gehen und da auch Vorreiter zu sein. Aber auch mit der Perspektive eben, das zahlt natürlich alles ineinander ein, zu sagen, wir sind der Premiumhersteller, wir sind Innovationsführer und haben dafür auch ein gewisses Standing im Markt. Dafür werden wir auch gekauft und es zahlt halt alles aufeinander ein.
Ich habe auch gesehen, dass Lauda mit diversen Startups zusammenarbeitet, unter anderem Magnotherm, die da auch dran sind, eine Innovation umzusetzen, eben gerade was nachhaltiges Kühlen angeht. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen und auch vielleicht, was dahinter steckt, dass Lauda sich da entschließt, mit Startups zusammenzuarbeiten? Ist es eventuell einfacher, Innovationen in diesem Rahmen umzusetzen?
Ja, ist es einfacher, da Innovation umzusetzen. Man kauft sich halt einfach ein Stück weit auch Know-how ein, was schon da ist, beziehungsweise hat man so die Möglichkeit, mit extremst spannenden Talenten zusammenzuarbeiten, mit denen man sonst vielleicht nicht direkt zusammen hätte arbeiten dürfen, wie beispielsweise einigen Absolventen, promovierten Top-Wissenschaftlern von der TU Darmstadt, wie beispielsweise im Falle von Magnotherm oder aber von Top-Absolventen im Falle von Vatron bei der TU Dresden. Das sind einfach Top-Talente und da haben wir die Möglichkeit, eben in gewissen Bereichen da zusammenzuarbeiten, zu kooperieren und dann auch gegenseitig zu lernen, was auch in der Entwicklungsabteilung, wo man sehr stark auf Endprodukte auch getrimmt ist, auf Zeitpläne und so weiter und so fort, auch vielleicht jetzt nicht so im Tagesgeschäft solche Innovationsfinden prüfen kann. Und letztendlich ist es natürlich auch total riskant, so etwas zu erforschen, wie beispielsweise im Falle von Magnotherm die Magnetokalorik, also eine spannende Methode zur Kühlung ist, im Gegensatz zu anderen Verfahren, wie beispielsweise dem Kompressor, den wir primär nutzen, aber nicht nur.
Ja, wer sich da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen will, das ist, glaube ich, ein sehr fachlich neues Thema. Da kann man sicher noch ein bisschen nachlesen. An dieser Stelle würde ich aber gerne mit Ihnen noch so ein bisschen besprechen. Lauda ist ja eher ein mittelständisches Unternehmen, könnte man sagen. Und trotzdem tut sich da eben viel im Bereich Nachhaltigkeit bei euch. Und gerade eben mit dieser Maßnahme des Carsharings habt ihr eben Schlagzeilen gemacht, obwohl das für dich nicht so im Vordergrund steht, wie jetzt eben die Maßnahmen am Produkt selbst. Wie siehst du die Rolle des Mittelstands, auch gerade des B2B-Mittelstands und welche Tipps für das nachhaltige Engagement dieser mittelständischen Unternehmen würdest du denn gerne mitgeben?
Ja, Tipps ist so ein Ding. Ich will jetzt niemandem irgendwie sagen, wie er sein Geschäft machen soll. Das regelt sich dann schon so ein bisschen, aber also der Mittelstand und insbesondere im B2B-Bereich ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das klingt immer so ein bisschen so wie so eine hohle Phrase, aber es ist halt einfach so. Da sind den meisten Jobs gegeben und die ganze Innovationspower, die insbesondere in den letzten, also nach dem Zweiten Weltkrieg auch entfaltet wurde, kommt häufig auch aus Mittelständlern beziehungsweise ein Stück weit auch Unternehmern, die einfach ihr privates Kapital genommen haben und da total tolle Firmen aufgebaut haben und einiges geschaffen haben. Und es braucht jetzt in Zukunft auch die Zukunftsfähigkeit, glaube ich, des Industriestandortes von Deutschland ist total wichtig, dass insbesondere die Mittelständler und auch dort die Unternehmer und die Familien häufig, die hinten dran stehen, auch wieder jetzt diesen neuen Schwung aufnehmen und sich neu erfinden ein Stück weit. Und was ich persönlich mir wünschen würde, ich hoffe, dass es klappt, um da auch so eine positive Geschichte hinzubekommen. Oder erstmal zum Tipp. Der Tipp ist, beschäftigt euch damit, was gerade passiert mit dem institutionellen Rahmen. Also ganz nüchterner Strategieprozess. Was passiert mit meinen Kunden? Was passiert mit meinen Märkten? Was passiert mit der Regulierung? Was machen meine Bewerber? Was machen meine Zulieferer? Und so weiter und so fort. Und daraus abzuleiten, was denn auch die Strategie ist. Und da wird automatisch Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil herausfallen. Das ist der erste Punkt. Und mein Wunsch, was ich mitgeben würde, ist, wir erfahren gerade, so meine ich, eine Verschiebung, und zwar eine globale Verschiebung des institutionellen Rahmens, das heißt der Gegebenheiten, in denen wir operieren. Und dadurch müssen sich ganz viele Produkte fundamental anpassen. Da muss ganz viel neu entwickelt werden, da müssen neue Produktionsprozesse her, sei es bei der Mobilität, Stichwort Elektromobilität, sei es bei der Stromverteilung, sei es bei der Stromgenerierung, sei es beim Bauen, sei es, ich weiß es nicht, aber alles, alles Themengebiete, die komplette Wertschöpfungskette der Welt verändert sich so ein Stück weit durch das Thema Verschiebung institutioneller Rahmen, Nachhaltigkeit. Und Deutschland als Industrienation mit total guten Ingenieuren und total guten Arbeitskräften, die ganz tolle Produkte bauen und entwickeln können, hat meines Erachtens, man kann es natürlich als Bedrohung sehen, aber ich sehe es eher als Chance, dass man jetzt in diesen, dass man sich da anpasst und dann auch weiterhin tolle, sehr gute, Hochqualitäts- und auch Hochpreisprodukte made in Germany baut und sich neu erfindet und damit auch langfristig wieder den Wohlstand des Landes sichert. Das ist so meine positive Botschaft. Deswegen, ich finde es eigentlich total, also ich hoffe, dass wir in 20 Jahren sagen, Mensch, da haben wir aber jetzt wirklich zum einen die Welt besser gemacht, so ein bisschen, aber vor allen Dingen auch unser ökonomisches Zukunftsmodell für alle Generationen langfristig gesichert. Das wäre so der Wunsch des Ganzen.
Ich freue mich gerade auch über diesen sehr positiven Outlook und auch die Interpretation eben, dass in diesen Veränderungen ja sehr viel Potenzial drin steckt. So sehe ich das auch. Und ich nehme das gerne als ein positives Schlusswort, das sehr motivierend hoffentlich ist für alle ZuhörerInnen. Und ich bedanke mich bei Mario für diese echt gelungenen Beiträge. Dankeschön und hoffentlich bis bald wieder.
Sehr gerne. Vielen Dank. Auf bald.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.